Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich euch bitten, dass wir noch einmal aufstehen und den Herrn Jesus um seinen Segen bitten. Herr Jesus, wir möchten jetzt stille werden vor dir, möchten auf deine Worte hören, auf das, was du uns zu sagen hast. Du siehst unsere Herzen, ob sie satt sind, ob sie aufgewühlt, ob sie offen oder geschlossen sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns aufmachst für dein Reden, dass dein gutes Wort uns etwas zu sagen hat, uns Kraft und Unterweisung gibt für den Alltag, dass es uns erquickt, uns Freude schenkt und dich verherrlicht. Dir sei die Ehre. Amen. Der Tom hat schon gesagt, ein wunderbarer Sommer, den wir erleben. So ein schönes Wetter, dass man möchte, dass die Ferien gar nicht zu Ende gehen. Noch eine Woche, dann gehen wir in Urlaub. Und wir fahren in eine Gegend, in der der Herbst beginnt. Wir fahren in den Kaiserstuhl, um dort ein bisschen zu wandern und zu radeln. Und dort trifft man jetzt immer Leute, die sagen, wir gehen herbsten. Wisst ihr, was sie damit meinen, mit dem Herbsten? Sie meinen damit, wir gehen ernten. Nach dem Sommer kommt die Zeit der Ernte. Und ich darf euch sagen, das ist eine Zeit der Freude. Was man im Frühjahr gesät hat, gepflegt hat über das ganze Jahr, dort in der Gegend besonders viel Wein wird dort angebaut und Obst. Das darf man dann im Herbst ernten. Man darf sich daran erfreuen und sich damit ernähren, sich Gutes tun. Das ist von Gott wunderbar eingerichtet. Er versorgt unseren Leib mit guten Früchten. Und wir laben uns daran und es kommt Freude auf und es tut gut, den Hunger, den wir sonst leiden müssten, zu stillen. Aber es gibt einen Hunger in uns, der nicht mit Früchten oder Lebensmitteln gestillt werden kann. Es ist der Lebenshunger, der in jedem Menschen steckt. Der Hunger nach Erfüllung, der Hunger nach Ansehen, nach Freude, nach Liebe, nach Geborgenheit, der Hunger nach Lebensqualität, der Hunger letztlich nach Gott selbst. Es ist der Hunger, der vielleicht manche Frauen dazu bewegt, sich nicht durch ein Kind einschränken zu lassen, sondern es zu töten, um ein wenig mehr Zeit, Mittel und Energie überzuhaben, den eigenen Lebenshunger zu stillen. Es ist gut, ein wenig darüber nachzudenken, was dieser Lebenshunger ist und wo ich ihn stille und mein eigenes Verhalten, meine eigenen Sehnsüchte, meine eigenen Wünsche, das, was mich treibt, jeden Tag neu unter Gottes Wort zu betrachten, in sein Licht zu stellen und zu überlegen, woher kommt dieser Wunsch und wohin wird er mich führen? Ich habe in der letzten Zeit ein Buch von dem Dr. James MacDonald gelesen. Ergriffen heißt es, über das Buch Jesaja. Und dort bin ich gestolpert über das 55. Kapitel. Ein Kapitel, was gerade auf diese Frage des Lebenshungers Antwort gibt. Und ich möchte dieses Kapitel heute nicht unter dem Thema ergriffen sein von Gott betrachten, sondern darunter, was hat es mir zu sagen zu den Wünschen, zu den Sehnsüchten in meinem Herzen und wie ich sie stille. Wir lesen Kapitel 55 aus dem Buch Jesaja. Wenn ihr ungefähr die Mitte der Bibel aufschlagt, ein klein bisschen nach hinten. Ich weiß die Zahl, die Seitenzahl nicht von unserer Gemeindebibel, weil ich daheim eine andere benutze. Dort findet ihr das Buch Jesaja und das 55. Kapitel, es hat gerade 13 Verse, wollen wir miteinander lesen. Da heißt es: Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes, um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis dass er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen und Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Soweit Gottes Wort. Hast du schon mal Bäume in die Hände klatschen sehen? Nicht. Ich auch nicht. Jesaja beschreibt, dass das ein Zeichen ist für Menschen, die satt sind, die Freude haben. Und dieses Kapitel widmet er denen, die hungrig sind und sagt: Stille deinen Hunger an der richtigen Stelle. Unser Thema heute Morgen soll lauten: Wie stillst du deinen Lebenshunger? Wie stillst du deinen Lebenshunger? Das ist ein Thema nicht nur für Menschen, die den Herrn Jesus, das wahre Leben, noch nicht kennen, sondern für jeden von uns. Denn ich möchte bitten, dass derjenige mal aufsteht, der sagt: Ich habe keinen Lebenshunger mehr. In meinem Herzen gibt es keinen Wunsch mehr. Es gibt keine Sehnsucht. Ich trage mich nicht mit irgendeinem Gedanken, mir irgendetwas Gutes zu tun, mir etwas anzuschaffen oder irgendetwas zu erreichen. Das gibt es nicht. In uns allen steckt eine Sehnsucht. In uns allen steckt ein Hunger nach Leben. Und ich möchte den ersten Teil der Predigt dazu benutzen, dich mit dir zu überlegen, woher kommt dieser Hunger? Woher kommt diese Sehnsucht? Was ist das, was uns immer wieder antreibt, mehr zu geben, mehr zu tun, mehr zu erreichen? Was verlangt in uns nach Befriedigung? Sind es nur die Dinge, die uns über die Reklame angeboten werden? Und wenn die Reklame weg wäre, hätten wir keine Wünsche mehr? Nein. Die Wünsche kommen aus uns selber. Ganz tief drinnen steckt diese Sehnsucht, dieser Hunger nach Leben. Gott hat in uns etwas hineingelegt, was groß und erhaben ist und was uns von allen anderen Wesen auf dieser Erde unterscheidet. Wir haben wie alle anderen Tiere und Wesen auf dieser Erde einen Leib. Dieser Leib verlangt nach Nahrung. Das tut er aber bei den Tieren auch. Aber wir haben etwas, was nach mehr verlangt. Nach etwas, was man nicht mit ein bisschen Nahrung, mit ein bisschen Wärme und ein bisschen Kleidung befriedigen kann. In uns steckt eine lebendige Seele. Eine Seele, die von Gott selber kommt. Und aus dieser heraus kommt dieser Wunsch nach Dingen, die weit über das hinausgeht, was die Welt uns bieten kann. Als der Mensch geschaffen wurde, da heißt es in 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7, Gott bildete den Menschen von Staub, von der Erde, aus Materie. Und dann blies er ihm seinen göttlichen Odem ein. Den Odem des Lebens blies er in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Bei keinem anderen Wesen auf dieser Erde finden wir diesen Schöpfungsvorgang. Materie, kalt. Und Gott bläst seinen Odem, sein Leben in diesen Menschen hinein. Und er wird lebendig, eine lebendige Seele. Leben heißt sich rühren. In dir ist etwas, was sich immer wieder rührt und verlangt nach Dingen, die es satt macht, die es befriedigt, die es zur Ruhe kommen lässt. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, aus seiner Ewigkeit und von seinem Wesen, verlangt nach Befriedigung und Nahrung aus der Ewigkeit und seinem Wesen entsprechend. Die Seele, genährt und gepflegt von Gott, kommt zur Ruhe. Der Lebenshunger ist von Gott selbst in dich hineingelegt. Kämpfe nicht dagegen. Er hat ihn dir gegeben, aber er will ihn auch stillen. Und wag es nicht, ihn mit anderen Dingen zu stillen. Du wirst krank werden. Krank an deiner Seele. Es könnte sein, dass du zu solchen Entscheidungen kommen wirst, wie Teresa uns gerade vorgestellt hat. Gedanken, die nicht das Leben bejahen, sondern den Tod. Gott hat Hunger in dich hineingelegt. Salomo hat schon über dieses Thema nachgedacht und hat gesagt im Prediger, er hat alles vortrefflich gemacht. Zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit, hat er ihnen ins Herz gelegt. Es ist gut, dass Gott einen Hunger in uns hineingelegt hat, in dich und mich. Es hat einen guten Sinn. David schreibt im Psalm 119, meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. David hat schon ein wenig geahnt davon, wo stille ich meinen Lebenshunger richtig. Er hat sich Gedanken gemacht und er hat gesagt, letztlich ist doch diese Sehnsucht in meinem Herzen eine Sehnsucht nach Gott, nach seinen Gedanken, nach seinen Vorschriften. Und er hat seine Sehnsüchte nicht auf den Markt gestellt. Nicht in Ersatzbefriedigung, sondern er wollte sie stillen in Gottes Gedanken. Ja, wir werden gleich auf David noch zu sprechen kommen. Er ist einmal einen Weg gegangen und hat die Sehnsüchte seines Herzens an einer anderen Stelle gestillt. Da war eine wunderschöne Frau. Und er hat gedacht, dort kann ich Sehnsüchte stillen. Und es ging bergab. Wir kennen die Geschichte von Batseba. Die Geschichte, die in Ehebruch, in Mord, in Kindestod geendet hat. Das ist nicht das, was er im Psalm 119 beschrieben hat. Ja, man kann Irrtümer erleiden, aber generell muss man wissen, die Sehnsucht meines Herzens kann ich bei Gott stillen. Sehnsucht in meinem Herzen. Diese Sehnsucht kann sehr stark werden. Diese Sehnsucht wird dich begleiten bis ans Ende deines Lebens. Diese Sehnsucht wird sogar deinen Tod bestimmen. Diese Sehnsucht drückt der Apostel Paulus mal im 2. Korintherbrief aus und sagt, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Lebenshunger bestimmt sogar den Tod. Paulus sagt, in mir ist was, das passt nicht zu diesem Zelt, in dem ich stecke, sondern ich habe eine Heimat droben bei meinem Vater. Dort ist mir eine Behausung bereitet und ich sehne mich danach, damit überkleidet zu werden. Es ist wichtig, dass wir uns heute Morgen bewusst machen, dass Ewigkeit in unseren Herzen liegt. Dass etwas von Gottes Wesen selbst in uns liegt, was auf dieser Erde nicht befriedigt wird und immer wieder uns treibt, nach Befriedigung zu suchen, wenn wir nicht an der richtigen Stelle suchen. Denn gerade in diesem Mechanismus, dass etwas in uns verlangt nach Nahrung, hat der Teufel seine Hand im Spiel. Er weiß von dieser Sehnsucht in dir nach Leben. Er weiß um diese Sehnsucht nach Gott. Er weiß um diese Sehnsucht nach innerer Befriedigung, nach Ruhe, nach Gelassenheit, nach Zufriedenheit. Und er weiß, wo du die richtige Nahrung bekommen könntest. Aber er geht her und bietet dir seine Nahrung an. Er geht her und sagt dir, hier kannst du deinen Hunger stillen. Hier können deine Sehnsüchte zufrieden werden. Und er geht her und stachelt diese Sehnsüchte sogar an. Er benutzt dazu Reklame. Er benutzt dazu Dinge, die du begehren könntest. Und wir kennen das alle. Ich kenne das in meinem Leben. Oh, ich bin ziemlich ausgelaugt zurzeit. Ich sehne mich nach Urlaub. Richtig. Um dort richtig Urlaub machen zu können und auszuschalten und an nichts mehr zu denken. Morgens so lang zu schlafen, wie ich will und abends so spät ins Bett zu gehen, wie ich will. Aber wenn das alles ist, wenn ich dabei Gott ausklammer, sein Wort, dann werde ich nicht zur Ruhe kommen. Dann werden diese 14 Tage vorbei sein und ihr findet vielleicht einen ausgeschlafenen, leeren Gunnar vor, aber keinen gefüllten, keinen, der von Gott selber satt gemacht worden ist. Es gibt viele Dinge, über die wir täglich nachdenken was wir uns leisten können, wo wir Sicherheit finden, wo wir Freude finden. Gehen wir heute auf den Berg oder nicht? Kaufe ich mir das Auto oder nicht? Leiste ich mir das Haus oder nicht? Kann ich bald heiraten oder nicht? Alles Dinge, die Hunger nach Leben ausdrücken können. Und der Teufel geht ganz schnell noch einen Schritt weiter. Sollte es dazu kommen, dass Gott dir deinen Wunsch nicht erfüllt, dann steht der Teufel an der Herzenstür und sagt, siehste, ich wusste doch, dass er ein Spaßverderber ist. Nichts mit Lebensfreude. Bei Gott kriegst du deine Lebenshunger nicht gestillt. Und wir kommen ins Schleudern, wir kommen ins Trudeln mit unserem Glauben. Ja, und wenn dann vielleicht noch Älteste hergehen und sagen, das und das ist nicht gut für die Gemeinde und für dich, tut es nicht. Oh, dann lösen wir uns von der Gemeinde, zumindest innerlich. Und wenn der Vater sagt, tu das und das nicht und unser Lebenshunger nicht gestillt wird, dann sagen wir, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Ich muss mich ein wenig von ihnen distanzieren. Darum heute noch einmal die Bitte, prüf deine Wünsche und Sehnsüchte einmal in dem Licht des Wortes Gottes. Überleg, ob das, was du dir gerade sehnsüchtigst wünschst, vielleicht den Schmuck, das Kleid, den Urlaub, das Bergerlebnis, die Gesundheit. Prüf einmal, woher kommen diese Sehnsüchte und warum werden sie so groß, dass sie mein ganzes Denken beschäftigen. Und wenn du ganz viel Zeit dir nimmst und zurückgehst, dann wirst du feststellen, dass diese Wünsche letztlich der Wunsch nach Gott selber sind. Und dann überleg dir, ob das, was du erreichen möchtest, wirklich diesen Lebenshunger stillen kann. Gott will deinen Lebenshunger stillen. Der zweite Teil meiner Predigt. Jesaja hat eine Botschaft für Menschen, die begriffen haben, ich habe Hunger nach Gott. Meine Seele verlangt nach ihm. Er sagt, wohlan, oder auf, steh auf, mach dich auf. Ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser und trinkt. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Heute nicht so begehrt, aber damals lebensnotwendig. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Gott lädt zum Festmahl. Gratis. Beste Speise. Echter Genuss. Hier ist kein Fastfood für die Seele geboten, sondern Feinkost. Hier tischt Gott selbst auf für deinen Hunger. Er lädt ein, mit ihm zu leben und den Hunger nach echtem Leben bei ihm zu stillen. Warum sollen wir überhaupt mit Gott leben? Weil es attraktiv ist? Ja. Und nochmal ja. Auch wenn dein Verstand oder die ganze Welt etwas anderes sagen, das Leben mit Gott ist attraktiv und macht satt. Und genau dieses Leben mit Gott bereitet Jesaja in diesem 55. Kapitel aus. Wie in keinem anderen Buch oder Kapitel der Bibel findet man aufgelistet, was Gott alles zu bieten hat. Er rollt praktisch das Tischtuch auf und die Gaben stehen schon darauf. Fast ein Tischlein deckt dich. Angefüllt mit wunderbaren Einzelheiten sind vier Punkte, besonders in diesem Kapitel, die mich bewegt haben. Ich kann euch nur ermuntern, nehmt euch dieses Kapitel einmal vor und schaut, welche Gaben gibt Gott und was bedeuten diese Gaben konkret für meinen Lebenshunger. Es ist etwas Wunderbares, sich damit zu beschäftigen. Vier Punkte möchte ich jetzt noch kurz herausgreifen. Das erste, sagt Jesaja, Gott gibt dauerhafte und völlige Zufriedenheit durch gestillten Lebenshunger. Wir haben aber nicht nur Hunger nach Dingen, die unseren Lebenshunger stillen, sondern wir haben auch Hunger nach Sicherheit. Und darum sagt Gott, ich gebe Garantien. Das dritte ist, wenn du auf so einer Spur mit Gott bist und dein Leben mit ihm lebst, dann kann dir passieren, dass du hinfällst, so wie David hingefallen ist mit Batseba. Und dann könnte der schöne Traum schnell zu Ende sein. In Märchen ist es oft so. Da wird etwas falsch gemacht und dann, puff, zerplatzt der Traum, die Seifenblase. Bei Gott ist das nicht so. Gott sagt, ich habe Vergebung für dich. Der Traum, dass ich dich satt mache, ist kein Traum, der zerplatzt wie eine Seifenblase, sondern es ist ein traumhaftes, reales Leben. Es ist Vergebung da. Du kannst immer wieder neu anfangen. Und das vierte ist, wir haben alle Bedürfnis nach Kommunikation, nach Austausch, nach Beratung, so wie Teresa uns das eben vorgestellt hat. Beratung schafft Leben und Gott will dein Berater sein. Er will dein Wort, sein Wort dir schenken und es will in deinem Leben wirken. Kommen wir zum ersten Punkt. Gott schenkt Leben. Gott möchte für dich das sein, was Wasser für deinen Körper ist. Schwere Arbeit, hohe Temperaturen und du bist draußen, vielleicht beim Rasenmähen oder auf dem Bau oder sonst wo, dann weißt du, ich brauche Wasser. Alles andere bringt's nicht. Reines, klares Wasser. Es gibt nichts Besseres für Durst. Und genauso selbstverständlich, wie Wasser das Beste den Durst stillt, so gibt's nur eins, was deinen Lebensdurst stillt. Gott. Ein Leben mit Gott. Jesaja sagt, komm, hol es dir. Das ist ein ganz ungeheuerlicher Satz. Für dich ist das vielleicht kein Problem. Ab zum Wasserhahn, Kran auf, Wasser kommt. Aber zu Jesajas Zeiten musste man erst mal sauberes Wasser finden. Und dann war es noch lange nicht im Haus und noch lange nicht im Mund. Wasser war ein kostbares Gut. Jesaja sagt, komm, hol es dir. Hol es dir bei Gott. Er schenkt Wasser und Brot des Lebens. Diese Dinge sind ein Bild für das Leben auf einer anderen Ebene, für ein ewiges Leben. Es ist ein Leben, was nicht erst nach dem Tod beginnt, sondern was ein Leben mit einer besonderen Qualität ist. Es ist ein Leben, nach dem unsere Seele hungert, weil Gott Ewigkeit in unsere Seelen hineingelegt hat. Sein Odem in uns verlangt nach Gemeinschaft mit ihm. Jesaja sagt, komm, hol ihn dir. Dieses Leben kannst du dir nicht erarbeiten. Dieses Leben kannst du nicht kaufen. Dieses Leben kannst du nicht erarbeiten oder irgendwie verdienen. Du kannst es nur geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk Gottes und er bietet es frei an. Er trägt es dir allerdings nicht hinterher. Er stülpt es dir auch nicht über, sondern er fordert dich auf, wohlan, beweg dich, komm zu mir. und dort bekommst du es. Dieses Leben ist untrennbar von der Person unseres Herrn Jesus Christus verbunden. Der Jesus konnte von sich sagen in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Wie trinkt man das Wasser und isst das Brot des Lebens, das Gott anbietet? Hier in Johannes 6 finden wir es. Der Schlüssel ist der Glaube. Ein Leben in der Abhängigkeit von ihm. Wisst ihr, wenn man Kinder hat, dann freut man sich, wenn die Kinder zur Mutter kommen und sagen, ich habe Hunger. Und dann greift die Mutter nicht in die Altbrotkiste, sondern sie schaut, welche Lebensmittel gebe ich meinem Kind? Wie viel E's sind drin? Na, das nehmen wir nicht. Was Gesundes muss her. Irgendwo muss wenigstens Bio stehen. Warum? Weil sie das Beste für ihr Kind will. Genauso ist Gott. Gott stillt dich nicht mit stillem Wasser ab. Altem, abgestandenem Wasser aus irgendeinem Wasserloch in der Wüste. Frisches, lebendiges Wasser und Brot des Lebens hat er für dich bereit. Wenn du zu ihm gehst, im Glauben dich an ihn wendest und sagst, Herr Jesus, du allein sollst meinen Lebenshunger stillen. Jetzt hast du dieses Leben und immer wieder kommen Wünsche auf. Erinnerst du dich noch daran, wie du das erste Mal Lebensbrot von dem Herrn Jesus empfangen hast? Oder ist dein täglicher Hunger, wie er ja normal ist, plötzlich gestillt worden von Dingen, die nicht von dem Herrn Jesus kommen? Und du hast vielleicht ein wenig Geschmack daran gefunden und es kommen Wünsche auf, die dich von ihm wegziehen. Nimm dir einmal Zeit und überleg, was macht mein Leben aus? Sind es Karriere? Sind es Geld, Anerkennung, Erlebnisse, Gesundheit, Kraft oder Ähnliches? Oder kommt deine Zufriedenheit noch aus der Gemeinschaft mit Gott, aus diesem ewigen Leben, das für dich nicht nur eine Zukunftsvision, sondern täglich erlebte Erfahrung ist? Macht es dich glücklich, dass du ein Kind Gottes bist? Freust du dich noch an der lebendigen Beziehung zu ihm, sodass dir die Marke deines Autos oder deiner Jeanshose völlig egal sind? Bist du so begeistert von ihm und stillt er allen Hunger nach Anerkennung in dir? Oder ist vielleicht dein Glaubensleben mittlerweile ein notwendiges Übel geworden, um in den Himmel zu kommen? Wenn das so wäre, dann brauchten wir jetzt nicht weiter zu überlegen über Lebenserfüllung durch Dienst für Gott. Wir brauchen nicht darüber überlegen, was es heißt, dass Gottes Wille geschieht und sein Reich kommt. Aber ich gehe davon aus, dass du noch so ein richtig brennendes, glückliches Gotteskind bist und dass es dich froh macht, ergriffen zu sein von dem, was Gott schenkt, was er an Leben für dich bereithält und dass du, wie der Apostel Paulus es einmal gesagt hat, sagen kannst, alles andere ist Dreck. Leben ist nur bei dem Herrn Jesus. Jesaja spart deshalb auch nicht mit Worten. In ganz blumiger Sprache drückt er aus, wie dieses Lebenswasser aussieht. Fette Speise, Milch, Wein, alles gute Dinge, die Gott schenkt. Aber er hat noch mehr für uns bereit als nur dieses Leben. Der nächste Punkt, Gott möchte dir Sicherheit geben. Auch danach verlangt das Herz in uns. Ich möchte es etwas kürzer halten. Er sagt, ich möchte einen Bund mit dir eingehen, so wie mit David. Und seine Gnadenerweise auch dir zukommen lassen. Was bedeutet das? Was ist ein Bund? Ist ein Bund ein Vertrag? Nein. Ein Bund ist viel mehr als ein Vertrag. Ein Vertrag ist, zwei Parteien kommen überein und da steht in dem Vertrag ganz genau, du tust das und ich tue das. Und dann stehen noch Bedingungen und Klauseln dabei. Wenn man einen Bund eingeht, dann ist das eine einseitige Sache. So auch der Ehebund. Der Ehebund ist nicht an Bedingungen gebunden, sondern ich will dich lieben. Egal, was der andere sagt. Beim Eheversprechen geht man einen Bund ein. Ich will dich lieben, dich ehren, dich achten, in guten wie in schlechten Zeiten. Schlechte Zeiten sind zum Beispiel auch, wenn der Partner nicht so tut, wie ich möchte. Einseitig. Gott sagt es auch zu uns. So ist er auch mit David umgesprungen. Als David schlechte Zeiten hatte mit Batseba, hat Gott nicht gesagt, David, jetzt kannst du nicht mehr König sein. Kann ich nicht mehr brauchen. Du bist Vorbild fürs Volk. Gott hat nicht gesagt, David, tut mir leid, aber aus dem Stammbaum des Herrn Jesus muss ich dich jetzt streichen. Nein, seine Gnade war da. Er hat seinen Bund gehalten. Dann ist von Gnadenerweisen da die Rede. Wie sah Gnade im Leben von David aus? Überleg doch mal. Als Hirtenjunge steht er Löwen gegenüber und Bären. Hat er gewonnen, weil er so kräftig war? Oder so listig oder rothaarig? Nein, Gottes Gnade hat ihn gerettet. Dann steht er vor einem riesen Goliath. Das war keine Seifenblase, das war reale Macht, das war Todesgefahr. Gott rettet ihn. Dann steht er vor Saul. Und Saul konnte mit seinem Speer umgehen. Der hat nicht daneben gezielt. Aber Gott hat Gnade gegeben. Dann die ganzen Kämpfe, die ganzen Versuchungen. Ach, geh doch mal dem Saul ans Leben. Gott hat Gnade gegeben. Er hat ihn bewahrt. Er hat ihn durchgetragen. Wunderbar. Sowas will Gott auch für dich. Ich würde das gerne noch weiter ausführen, aber die Zeit eilt. Vers 6 sagt, such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruf ihn an, während er nah ist. Er hat Gnade bereit. Was hält dich ab? Gibt es bessere Angebote für Sicherheit? Gott will dein Verlangen nach Sicherheit stillen. Keine Versicherung, keine Geldanlage, keine Rentenvorsorge. Keine Immobilie kann das bieten, was Gottes Bund dir bieten will. Der dritte Punkt, Gott schenkt Vergebung. Schätzt du Vergebung als Geschenk Gottes? Macht Vergebung deine Seele satt? Vielleicht empfindest du Vergebung nicht wie Nahrung, sondern eher wie ein Putzmittel. Da bist ganz richtig. Vergebung reinigt unsere Herzen. Immer wieder, solange wir auf dieser Erde sind, wird Sünde unser Herz beschmutzen und unsere Harmonie, unser Verhältnis zu Gott belasten. Gott sagt, kehre um zu mir. Der Gottlose kehre um zu mir und ich will mich über ihn erbarmen. Und er soll zu unserem Gott umkehren, denn bei ihm ist viel Vergebung. Viel Vergebung. Damit du das richtig verstehst, führt Jesaja noch den Vers 8 und 9 an. Und diese Verse werden oft aus dem Zusammenhang genommen und es wird gesagt, Gottes Gedanken sind höher wie unsere Gedanken. Stimmt auch. Aber diese Verse stehen in Zusammenhang mit Vergebung. Da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott scheint zu sagen, eure Gedanken über Vergebung unterscheiden sich generell von meinen. Das stimmt. Wenn du und ich vergeben sollen, schauen wir an, wem vergeben wir? Ist der es überhaupt wert? Was hat er gemacht? Kann man ihm vergeben? Kann man einem KZ-Aufseher seine Gräueltaten vergeben? Gott ist anders. Als Gott selbst am Kreuz hängt, bittet er um Vergebung für die, die den Hammer schwingen. Gott vergibt jedem alles, wenn du umkehrst und Vergebung bei ihm holst. Dann kommt dein Herz zur Ruhe. Denk daran, der Teufel hat auch hier seine Hand im Spiel und sagt, Ruhe kann ich dir auch anders geben. In der Karibik gibt es einen schönen weißen Strand. Kein Handyempfang, kein Lärm, kein Radio. Ruhe, da musst du hin. Oder geh in die Disco. Dort ist so laute Musik, da kommen deine Gedanken zur Ruhe, die hörst du nicht mehr. Oder tu dir mal was Gutes. Nimm dir eine Auszeit. Versteht ihr, Auszeit muss nichts Schlechtes sein. Die Karibik ist auch nichts Schlechtes. Aber wenn du da versuchst, dein Herz zur Ruhe zu bringen, wirst du scheitern. Ruhe kriegst du dann für dein Herz und Friede, wenn Gott es reinigt und die Beziehung zu ihm klar und sauber ist. Dann kommt dieses Verlangen, ich muss Gemeinschaft mit Gott haben. Ich brauche was Höheres zur Ruhe. Gott schenkt Vergebung und damit Gemeinschaft mit ihm. Der letzte Punkt. Hunger nach Leben ist auch Hunger nach Kommunikation. Kommunikation, Beratung ist Leben. Gott will dich beraten. Er hat sich die Mühe gemacht und hat über viele tausend Jahre ein Buch geschrieben. 66 Bücher enthält es. Bücher, die seine Gedanken dir mitteilen. Seine Lebensberatung für dich. Beratung, die zum Leben führt, zum ewigen Leben. Hast du das einmal benutzt, um die Eintrittskarte in den Himmel zu kommen? Oder pflegst du es täglich zu lesen? Nimmst du dir Zeit dafür? Gott sagt, so wie Regen immer auf die Erde fällt, ist mein Wort. Und wenn Regen auf die Erde fällt, kehrt er nicht zum Himmel zurück als Dunst, er sei denn, er hat die Erde benetzt und Samen gegeben und Brot dem, der isst. Vielleicht sagst du, ich lese darin und ich verstehe nichts. Sag es Gott. Er hat versprochen, mein Wort fällt niemals in dein Herz, ohne Wirkung zu zeigen, ohne dich satt zu machen, ohne dir was in die Hand zu geben, mit dem du leben und agieren kannst, was du aussehen kannst und wo du Frucht von hast. Gott will mit dir reden. Schätzt du das noch richtig? Oder hast du Ersatzkommunikation gefunden? Gibt's sowas? Man kann sie sich sogar in die Ohren stecken. Man kann sie an der Hand halten. Wir sind mittlerweile zu einer beziehungsarmen Kommunikationsgesellschaft geworden. Wir reden viel, aber es macht unsere Herzen nicht satt. Unser Wunsch nach Beziehung wird nicht durch Handy, iPhone oder was auch immer gestillt, sondern wenn du hergehst und lässt Gott reden, dann kommst du zur Ruhe. Leider muss ich gestehen, dass auch in meinem Leben oft andere Medien, Film, Bücher an diese Stelle gerückt sind, die Gott ausfüllen möchte, wo er zu mir reden möchte, und ich schränke diese Zeit manchmal ungut ein. Aber auch dafür, weiß ich, hält der Jesus Vergebung bereit. Kommen wir zum Schluss. Wenn jemand von Gott seinen Lebenshunger stillen lässt, sein Verlangen nach Leben, sein Verlangen nach Sicherheit, sein Verlangen nach Ruhe und sein Verlangen nach Kommunikation mit Gott, dann erlebt er das, was in Vers 12 und 13 steht. Diese Worte sind so bildhaft, dass ich nichts mehr dazu sagen brauche. Ich möchte sie zum Schluss noch einmal vorlesen. Dann werdet ihr, oder denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Ich wünsche euch einen guten Appetit beim Stillen eures Lebenshungers am Tisch Gottes. Amen.